Fast ein Leben lang sind Sie der Vogelwarte Radolf Zell verbunden, Herr Berthold. Wie kam es, dass Sie zum ersten Mal von dieser Vogelwarte gehört haben?
Ja, das war ein großer Zufall. Ich war damals ein kleiner Steppke in Ostsachsen, in Zittau, in meiner Geburtsstadt. Und das war im Jahre des Herrn 1952, 13-jährig. Und damals war ich ein schlimmer Bub. Ich habe nämlich schon illegal Vögel gefangen. Aber nicht, um sie zu essen oder gar zu verkaufen oder einzusperren, sondern einfach, um sie mal in die Hand zu nehmen, aus der Nähe anzuschauen, wieder freizulassen. Weil ich war damals schon begeisterter Vogelfreund und Vogelliebhaber. Und um die Vögel zu bekommen, was ja nicht ganz einfach ist, hatte ich eine Zigarrenkiste so umkonstruiert, dass die als Falle fungierte. Und die habe ich morgens, wenn ich in die Schule ging, auf dem Fensterbrett aufgestellt, ein paar Sonnenblumenkörnchen rein, ein paar Brotkrümel und so weiter. Und ab und zu hüpfte dann ein Vogel in dieses Gerät hinein. Dann schlug ein kleines Netzchen zu, der Vogel kam nicht mehr raus. Und wenn ich von der Schule zurückkam, konnte ich ihn mir anschauen. Da hatte ich ja sein Futter drin, den ging gar nicht schlecht und habe ihn wieder freigelassen. Eines Tages fing ich eine Kohlmeise, holte die raus und war bass erstaunt. Die trug am Bein einen Ring, einen Metallring. Und da stand drauf Radolf Zell, Germania. Kennbuchstabe und eine Zahl. Und ich war natürlich ganz erstaunt, dass ein Vogel von Radolf Zell bis nach Ostsachsen geflogen sein sollte. Noch dazu eine Kohlmeise, die als Standvögel gelten. Und dann kam aber heraus, dass ein Lehrer in der Nähe meines Wohnhauses für die Vogelwarte Vögel bringt. Ja, da können Sie sich vorstellen, wie da bei mir die Alarmglocken geläutet haben. Und dann wollte es das Schicksal oder Fügung, oder wie immer man will, dass 1953 meine Mutter mit mir übersiedelte nach dem Westen auf die Schwäbische Alb. Und von dort war es gerade mal 70 Kilometer bis zu der Vogelwarte. Einer meiner ersten Fahrradausflüge galt diesem Institut. Sondern ich habe mal einen großen Bogen drum gemacht und habe mir überlegt, wie könnte ich mich diesem Institut nähern, ohne dass ich die Leute dort verkraule und vielleicht mit denen Verbindung aufnehmen kann. Das war dann eine lange Geschichte.
Sie sind dann selber Vogelberinger geworden mit 16 Jahren. Beschreiben Sie mal, was ein Vogelberinger macht.
Ein Vogelberinger ist ein Mensch, der Vögel legal fangen darf, was sonst eigentlich bei uns in Deutschland vollständig verboten ist.
Ich habe mich da gewundert. Ich habe das gelesen, dass Sie mal in einem Jahr 2000 Vögel gefangen haben. Ich habe noch nie einen Vogel fangen können.
Ja, das glaube ich. Dazu braucht man natürlich erstmal das Know-how, wie man heute sagen würde. Dann braucht man auch die Fanggeräte und viele Tricks. Natürlich ist es einfach, zum Beispiel nestjunge Vögel zu beringen. Da macht man den Nistkasten auf, guckt rein. Wenn die noch sehr klein sind, macht man wieder zu. Wenn sie größer sind, dann erfährt man zum Beispiel von einem Institut, ab welchem Alter und in welchem Alter man diese Vögel beringen kann, ohne dass man sie schädigt und ohne dass sie etwa aus Panik schon aus dem Nistkasten rausspringen. Und da fängt dann schon die Wissenschaft an. Und wenn das machbar ist, dann kann man auch große Stückzahlen beringen.
Also so haben Sie schon als Jugendlicher Vögel beringt und als Abiturient waren Sie dann eigentlich schon ein halber Ornithologe?
Als Abiturient war ich schon, sagen wir mal, weit unterwegs in wissenschaftlichen Gefilden, was Vogelberingung anbelangt, auch Vorstellungen, was man an Vögeln untersuchen könnte, sollte, müsste, um in viele unbekannte Bereiche vorzudringen. Also da hatte ich schon einen relativ ordentlichen Horizont.
Und mit dieser Kohlmeise H69870 Radolf Zell Germania hat alles angefangen, kann man so sagen.
Ja, das war der Start, kann man sagen, ganz genau.
Können Sie mal zwitschern wie eine Kohlmeise?
Ja, Kohlmeise ist nicht so ganz leicht, aber die hat Silben, die wir leicht nachsprechen können. Also die Kohlmeisen rufen im Frühjahr Zizibe, 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 Zizibe oder Titi, 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 Titi. Klingt so ein bisschen wie wenn jemand mit einer Feile über Metall fährt. Im Pfiff klingt das dann mehr so wie. Und diese wiederholten Rufe, die so ein bisschen nach Metall klingen, haben der Meise auch einen Namen eingebracht, nämlich Schlossermeise. Würde man natürlich heute sagen, was heißt Schlossermeise? Was ist überhaupt ein Schlosser? Aber das war früher ein ehrenwerter Beruf, bei dem viel mit Pfeilen an Metall gearbeitet wurde. Und da gab es dieses Titi, 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 wenn einer über das Metall fuhr. Und deswegen hat man früher auch gesagt, die Kohlmeisen im Feuer, die singen nicht, die feilen. Dieses Titi, 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 Titi. So kam das zustande, nicht? Schlossermeise und der Gesang als Feilen.
Es fällt ja auf, was für fantasievolle Namen die Vögel überhaupt haben. Also jetzt zum Beispiel die Schlossermeise. Ich sag mal andere Vogelnamen, Teichrohr, Sänger, Doppelschnäpfe, Beutelmeise, Dompfaff oder Gimpel, Raubwürger. Das ist ja ein Name wie aus einem Horrorfilm.
Neuntöter zum Beispiel, nicht?
Wer erfindet solche Namen?
Das erfinden natürlich die Ornithologen. Meistens durch Beobachtung. Nehmen wir mal den Namen Neuntöter. Dieser Vogel heißt harmlos, aber uns auch Rotrückenwürger. Also ein Würger, das sagt schon, dass er offensichtlich andere Sachen würgt. Und das tun sie auch. Die fangen Mäuse und kleine Vögel und bringen die um und essen die. Also so wie ein Greifvogel.
Aber der kann die ja nicht würgen.
Naja, er macht sie tot. Und in der früheren Zeit hat man natürlich gesagt, er würgt sie tot. Nicht? Da wurde ja alles ziemlich deftig beschrieben. Und jetzt aber das Wort Neuntöter. Nicht? Das klingt ja so wie neunfacher Massenmörder. Und diesen Rotrückenwürger machen das so, wenn viel Beute vorhanden ist, dann fängt er hier eine Heuschrecke und dort eine Maus und da vielleicht nochmal eine Heuschrecke. Und was er nicht gleich braucht, hat er auf die Dornen von Schlehen aufgespießt und dort als Vorratshaltung angebracht und dann später geholt und entweder selber gegessen oder damit seine Jungen gefüttert. Und dann haben irgendwelche Ornithologen gesagt, er tötet auf einmal immer neun Tiere und hebt die auf. Und so kam das Wort Neuntöter zustande.
Stimmt das mit neun?
Nein, das sind mal drei, mal zwölf, was auch immer, aber irgendwann hat jemand mal festgestellt, dass es neun sind und dann war der Name gefallen. Und bei uns ist die Ornithofauna natürlich inzwischen lückenlos bekannt.
Also das heißt, diese tollen Namen, das sind alles ganz alte Namen?
Das sind ganz alte Namen, die haben ja meistens irgendeine Bedeutung kirchlicher Art oder hängen mit Sagen zusammen, so wie Ziegenmelker und sowas. Das sind natürlich Namen, wo man sich heute sagen würde, mein Gott, wie kann man denn sowas erfinden? Aber auch schon Mönchsgrasmücke. Gut, Mönch kann man noch nachempfinden, weil das Männchen hat eine schwarze Kopfplatte, aber dann Grasmücke. Eine Mücke ist schon was Kleines. Wer weiß, was ist eine Mücke, die im Gras lebt? Aber das Ding heißt ganz anders. Das kommt nämlich von Grand und Smirgen aus dem Mittelhochdeutschen. Und das heißt kleiner grauer Vogel, der sich überall anschmiegt. Heute würde man sagen, ein Buschschlüpfer, der kaum zu sehen ist. Und wenn er rausguckt, hat er die schwarze Kopfplatte und dann erinnert er an einen Mönch, nicht? Und damit ist diese Mönchs Grand Smirge zustande gekommen. So ähnlich wie auch der Dompfaff natürlich.
Diese Namen, die spiegeln eine unendliche Vielfalt wider. Wann hat sich das ergeben, dass so viele Vogelarten sich hier in unserer Landschaft angesiedelt haben?
Naja, da brauchen wir gar nicht weit zurückgehen. In der Eiszeit gab es so gut wie gar keine. Bei uns, nicht, da war ja alles mit Gletschern bedeckt. Bodensee zum Beispiel und ganz wenige Gebiete waren, wo oben ein paar Bergspitzen rausgeguckt haben. So wie etwa der Bussen in Oberschwaben als sogenannter Nunatak, also nackter Berg ohne Eis. Die Gebiete dazwischen waren absolut unbewohnbar, waren ja auch ohne Pflanzen, also auch ohne Nahrung, ohne Insekten. Und wo waren unsere Vögel, die ja vorher da waren? Im Tertiär war ja alles voll Vögel. Da hatten wir ja Papageien bis Grönland auf. Wo sind die verblieben? Die haben sich alle zurückgezogen in irgendwelche Refugien, Nordafrika, Richtung Asien und so weiter und sind dann bei den Zwischeneiszeiten immer mal wieder vorgerückt und nach der letzten Eiszeit natürlich dann endgültig und sind dann in unsere Gebiete eingerückt. So, danach hat sich dann sehr schnell Vegetation entwickelt. Mitteleuropa war vollständig mit Wald bedeckt, große Zeit der Eichen- und Buchenwälder. Und darin gab es relativ wenig Vogelarten. Also sagen wir mal, auf Gebiet eines Landkreises vielleicht höchstens 50 Vogelarten. Und dann haben wir im Mittelalter dieses Waldgebiet mehr und mehr aufgerissen durch Siedlungen. Waldhufendörfer mit Feldern, eine sogenannte Mosaiklandschaft eingerichtet.
Durch die Landwirtschaft.
Durch die Landwirtschaft. Mit Wiesen, Weinbergen und so weiter und so fort. Und damit konnten jetzt ganz neue Vogelarten einwandern, die früher hier gar nicht hätten leben können. Wie etwa aus dem Osten, aus den Steppen von Kasachstan, Lerchen und Pieper und Stelzen. Aus dem Mittelmeerraum Schwalben, die jetzt plötzlich offenes Gelände hatten zum Jagen und so weiter. Und so haben wir auf diese Weise ungefähr um 1800 rum die höchste Artenvielfalt erreicht, die wir bei uns in Mitteleuropa je gehabt haben und die wir noch hätten, wenn wir nicht in der Zwischenzeit eine dermaßen, sagen wir mal, Raubbaulandwirtschaft betreiben würden, die vielen Mitlebewesen das Mitleben oder mit uns zusammenleben nicht mehr ermöglicht.
Festhalten kann man, dass diese riesige Vielfalt an Vogelarten erstmal durch die bäuerliche Landwirtschaft entstanden ist. Da kann man ja einfach mal sagen, danke ihr Bauern, dank eurer Arbeit früher sind diese Vögel alle zu uns gekommen.
Ja, dank an die gesamte Bevölkerung. Nicht? Die einen wollten Wein haben, die anderen brauchten Getreide, die anderen Rüben und so weiter. Dann wollte man Wiesen haben für die Viehwirtschaft, für die Schafe. Daran waren alle beteiligt und das gilt natürlich nicht nur für die Vögel, sondern in der Zeit ist auch der Insektenreichtum entstanden. Ganz viele Schmetterlinge konnten einwandern, Heuschrecken, die es vorher nicht gegeben hat und auch Pflanzen. Aus dieser Zeit stammt die Einwanderung sogenannter Wildkräuter, die man am Anfang einfach ganz neutral gesehen hat. Später haben die einen ganz bösen Namen bekommen. Die wurden nämlich genannt Unkräuter. weil man plötzlich festgestellt hat, ja, die wollen wir ja gar nicht. Wir wollen Weizen, wir wollen Kartoffeln, aber wir wollen nicht diese Unkräuter.
Wir kommen später noch mal auf die Landwirtschaft heute zu sprechen. Ich möchte noch mal bei früher bleiben. Da wurden Vögel ja auch gegessen. Überliefert ist das Rezept für die Helgoländer Vogelsuppe. Können Sie mal sagen, wie die geht?
Man muss sagen, die ging. Sie geht nicht mehr, sie ging. Die ist inzwischen ja verboten. Das war die letzte offiziell genehmigte Vogelmahlzeit in Deutschland. Die ging ganz simpel. Da hat man alles reingeschmissen, was überhaupt gerade anfiel. Nicht, wenn Lerchen da waren, dann kamen die rein. Ich habe davon Kenntnis bekommen von einem guten Kollegen von mir, Gottfried Vogt, der auf Helgoland jahrzehntelang gearbeitet hat. Der sagte mal, Mensch, Peter, kannst du dir mal vorstellen, nicht? Da kommt einer und bringt mir einen toten Sperber. Nicht? Und ich habe gesagt, na wunderbar, ist ein Sperber. Sagt er, den können Sie mir hier lassen, den werden wir ausstopfen für die Sammlung. Und sagt er, nee, den muss ich mitnehmen, den brauche ich ja für die Suppe. Und er sagt, was brauchen Sie denn? Und so hat er überhaupt erstmal von der Helgoländer Vogelsuppe erfahren. Also da kam auch ein Sperber rein, da kam natürlich eine Waldschnepfe rein, da kam alles rein, was da eben gerade kam.
Ich habe gehört, dass früher auch Starenkästen aufgebaut wurden, aufgehängt wurden, nicht um die Staren zu schützen, sondern um die Küken zu essen.
Ja, also der Nistkasten, der heute hochwohlgeborene Nistkasten, war zunächst eine Falle für Vogelfresser. Der ist also nicht eingeführt worden, um irgendwelche Piepmätze zu schützen, sondern um ihrer habhaft zu werden, um sie zu essen. Man muss ja mal sagen, Deutschland war früher ein reines Vogelfresserland, so wie es später auch Italien war. Bei uns wurde alles und jedes gefressen, egal ob das Nachtigall oder Stieglitz oder sowas war. Wir brauchen nur in die alten Standardwerke reinzuschauen. Die hören alle auf hinten mit einem Kapitel Zubereitung und wie die Dinger schmecken. Nicht? Da können Sie alles nachlesen, wie das war. Und natürlich war es nicht leicht, an Vögel zu kommen. Und die Nistkästen boten eine hervorragende Gelegenheit. Das hat man den Holländern abgeguckt. Die haben sogenannte Starentöpfe gebaut. Das waren Tongefäße. Die wurden in die Bäume vorm Haus gehängt oder auch an die Hauswand. Die Stare als Höhlenbrüter sind da reingegangen, haben da drin genistet. Und dann hat man gewartet, bis die Jungen eine bestimmte Größe hatten. Dann hat man das Töpfchen zerschlagen, hat die Jungen rausgeholt und hat sie aufgefressen. Und hatte sozusagen kleine Hühner an der Hauswand. Und es ging aber noch weiter. Dann hat man sich überlegt, naja, eigentlich wäre es schön, wenn die noch ein bisschen fetter wären, also ohnehin sind. Dann hat man gegen Ende der Nistzeit die Fluglöcher verengt, sodass die Jungen zwar rausgucken, aber nicht rausfliegen konnten. Jetzt wurden die von den Eltern noch länger gefüttert als
länger
normal,
gefüttert.
In der Hoffnung, dass sie dann noch ein bisschen mehr Fett ansetzen und dann wurden sie gefressen. Also das war schon eine ganz schön brutale Geschichte und daraus ist der heute harmlose oder eher positiv zu werdende Nistkasten als Vogelschutzgerät geworden.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Professor Peter Berthold, von Beruf Ornithologe, als Mensch Ornithopath, haben Sie mal selbst festgestellt, den Vögeln ergeben ein Leben lang. Ihre Forschungen über den Vogelzug haben ganz neue Horizonte eröffnet mit faszinierenden Erkenntnissen, zum Beispiel, woher weiß ein junger Kuckuck, der bei fremden Eltern aufgewachsen ist, wo nach Afrika er im Herbst hinfliegen muss. Das haben Sie rausgefunden. Können Sie uns das bitte erklären?
Ja, es war ja die ganz große Frage, wie finden junge, zugunerfahrene Vögel ihr Winterquartier? Das gilt nicht nur für den Kuckuck, das gilt vor allen Dingen auch für die ganzen vielen Arten, von denen wir inzwischen wissen, dass die Jungvögel vor den Altvögeln ins Winterquartier wandern. Und das sind zum Teil 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen, bevor die Altvögel sich auf den Weg machen. Und da gibt es auch keine Altvögel, die sagen, naja gut, ich fliege mal vorne weg, damit die da hinfinden, sondern wir wissen heute durch viele Untersuchungen, Vogelfang, Beringungsstationen und so weiter, die Jungvögel wandern ganz alleine und viele noch dazu nachts, die allermeisten sogar, und auch nicht im Schwarm, sondern als Einzelvögel. Das heißt also, das ist schon fast wundersam, wie die wohl eigentlich überhaupt ihr Winterquartier finden können, das ja zum Teil entsetzlich weit weg liegt. Nehmen wir mal von einem Sumpfrohrsänger, der bei Hamburg brütet, ist das Winterquartier unter Umständen der Krüger-Nationalpark in der Südspitze von Afrika, 12.000 Kilometer entfernt. Und da fliegt er alleine hin, ohne irgendwelche Führung von Altvögeln. Das war schon mysteriös. Natürlich hat man sich lange schon Gedanken gemacht, wie es in ungefähr gehen könnte. Und es gab schon eine ganze Reihe von Vermutungen, dass nämlich Vögel angeborene Zugrichtungen haben könnten, in denen sie wandern. Dafür gab es gute Evidenzen aus Orientierungskäfigen. Und diesen Sachen haben wir uns natürlich ganz intensiv angenommen und im Laufe der Zeit durch alle möglichen Kreuzungs- und Selektionsexperimente herausgefunden, dass so ein Vogel eigentlich ausgestattet ist mit inneren ererbten Programmen für den Zeitpunkt, wann er aufbrechen muss, welche Tagesetappen er machen muss, in welche Richtung er fliegen muss, wie lange er fliegen muss, sodass er praktisch mehr oder weniger automatisch sein Winterquartier findet.
Also auch ein junger Kuckuck, dem kein erwachsener Vogel sagen kann, so und so musst du fliegen.
Ja, ganz
genau. Der hat das in den Genen.
Beim Kuckuck ist es ganz besonders interessant. Der kann aufgezogen sein von einem Zaunkönig, der unter Umständen gar nicht wegzieht, von einem Rotkehlchen, das in westliche Richtung nach Spanien zieht. Also da wäre die Auskunft, zieh mal da rechts rüber. Oder von einem Sumpfrohrsänger, der in den Krüger Nationalpark zieht. Also da wäre jeder Kuckuck sozusagen anders dran. Und wenn dem so wäre, müssten Kuckucke eigentlich in allen Bereichen Afrikas überwintern. Tun sie aber nicht. Die sind alle irgendwo konzentriert in Zentralafrika, ziehen also alle nach demselben Modus. Und das ist der schon beschriebene. Die haben eine angeborene Zugrichtung und eine angeborene Zeit für die Flugdauer, die sie zurückbringen müssen. Und dann kommen sie automatisch in dem Gebiet an, wobei man sich mal vor Augen führen muss, die Gebiete, in die sie dann wandern, haben unter Umständen die zehnfache Größe von Deutschland. Das heißt, es ist gar nicht schwierig, dahin zu treffen, wenn man ein Zeitprogramm hat, was einigermaßen funktioniert.
Kann man sagen, diese Erkenntnisse zum Vogelzug, das ist das Prominenteste, was Sie in Ihrem Forscherleben präsentiert haben?
Das ist absolut so. Also die ganzen, sagen wir mal, alles, was um diese Genetik herum zu tun hat, das war das Wichtigste und das waren echte Durchbrüche. Damit hängt auch zusammen, dass wir herausgefunden haben, dass es wohl so ist, dass alle Vogelarten, die je auf der Welt existiert haben und heute existieren, nämlich 10.000 Arten, alle von ihren Vorfahren her, was zurückgehen mag bis zu den Sauropsiden, also zu den Saurierverwandten letztlich, ausgestattet sind mit Genen für Ziehen und mit Genen für Nichtziehen. Diese beiden befinden sich in jedem Vogelkörper und je nachdem, wie die Umweltsituation ist, kann die eine Art von Genen oder die andere Art sozusagen mehr belohnt oder bestraft werden. Und deswegen können Vogelarten wie etwa die Amseln in ganz kurzer Zeit, in wenigen Generationen, ihr Zugverhalten vollständig ändern. Und deswegen ist es heute kein Wunder mehr, dass die Amseln vor 200 Jahren reine Waldbewohner alle noch gezogen sind und heute viele Amseln etwa bei Bonn zu 100% Standvögel sind. Und wenn die nächste Eiszeit käme, würden in 10 Generationen die Amseln von Bonn alle wieder wegziehen. Das ist heutzutage Common Sense und das ist das Wichtigste, was wir mit erforscht haben.
Und mit diesen Ergebnissen haben Sie es ja auch geschafft, dass die Vogelwarte Radolf Zell zu einem Max-Planck-Institut geworden ist.
Ja, das war sozusagen die äußere Belohnung. Nicht? Unser Institut war ja immer ein Zwerginstitut, immer irgendwo angehängt. Wir waren zwar schon von alt her, sagen wir mal in Anführungszeichen, recht bedeutsam, weil unser Institut als Vogelwarte Rositten gegründet, bereits in den 30er Jahren von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu einem Institut der Gesellschaft gemacht wurde. Und ich kann mal so hinter vorgehaltener Hand sagen, das ist damals sogar gekauft worden von der Deutschen Ornithologengesellschaft, weil man es unbedingt haben wollte, mit dem weltberühmten Professor Thienemann damals. Aber danach sind wir dann an Seewiesen angehängt worden, an das Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. Da ging es mal besser, mal schlechter, mal rauf, mal ab und so weiter. Aber im Laufe der Zeit ist es uns gelungen, dass wir uns, sagen wir mal, so einen Bolzen in der Max-Planck-Gesellschaft einhauen konnten. Und schlussendlich haben wir dann mit einer ordentlichen Portion Glück es geschafft, zu einem richtigen, selbstständigen Max-Planck-Institut für Ornithologie zu werden. Das war natürlich eine tolle Sache und ist es heute noch.
Also eine bessere Adresse für Forschung heute gibt es ja nicht. Aber jetzt reicht es ja nicht, dass man ein toller Fachmann, zum Beispiel ein toller Ornithologe ist. Als Direktor eines Max-Planck-Instituts müssen Sie in Ihrer aktiven Zeit auch ein ziemlich gewiefter Manager gewesen sein. Denn so einfach hält man ein Institut nicht.
Da wird man fast Politiker in der Zeit. Anders geht das nicht. Das fängt schon mal an, dass wir natürlich in den Anfangszeiten, als wir noch angehängt waren, finanziell miserabel ausgestattet waren. Wir haben also von dem Geldsegen, den ein normales Max-Planck-Institut hat, haben wir immer nur mehr oder weniger Almosen gesehen. Das heißt, es war notwendig, ständig Drittmittel zu besorgen. Und das wurde sozusagen ein Hobby von mir, nicht? Gelder zu beschaffen in Millionenhöhe. Und für gute Arbeit war das auch möglich, etwa für unser Projekt Satellitentelemetrie zusammen mit den Israelis. Damals waren wir involviert im Peace Process zwischen den Palästinensern und Israel, nicht?
Geld. Haben Sie Vogelforschung gemacht?
Da haben wir Vogelforschung gemacht. Die ging so weit, dass ich zum Beispiel mal eine Genehmigung hatte im Rosengarten der Knesset in Jerusalem. einen Vogelberingungskurs durchzuführen, zusammen mit Israelis und mit Palästinensern. Und ich selber hatte so ein blau-weiß kariertes Arafat-Tuch um. Und wir haben damals im Rosengarten der Knesset von den dortigen Bediensteten Kaffee und Feschbar serviert bekommen und neben dann unser Vögelbrink. So weit sind wir mal gewesen, weil die Vögel ja als besondere Botschafter des Friedens natürlich immer dafür herhalten mussten, was man gesagt hat, Birds know no boundaries. Die kennen keine Grenzen. Und damit waren sie das Symbol für die Verständigung über die Grenzen hinweg zwischen Israelis und Palästinensern. Das war die Blüte. Sein. Heute sieht das ganz anders aus. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich das heute irgendwelchen Leuten von dort erzähle, die sagen, der ist sicherlich inzwischen debil, das kann es gar nicht gegeben. Aber so war es mal. Nicht? Das ist schon eine tolle Geschichte. Da können Sie sich vorstellen, in der Zeit war es kein Problem, mal zu sagen, wir brauchen für irgendein großes Projekt mal eine 500.000. Die haben wir damals auch gekriegt.
Wie war der Spruch?
Birds know no boundaries. Birds, also Vögel, kennen keine Grenzen.
Das gilt heute nicht mehr.
Für die Vögel ja, aber nicht mehr für die es eigentlich gedacht war, die sich heute da auf dem Ölberg und so weiter gegenseitig beschießen und so weiter.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Ornithologen Professor Peter Berthold vom Bodensee. Herr Professor Berthold, heute gibt es weniger Vögel einer Art, also die Bestände gehen zurück und es gibt auch weniger Arten insgesamt. Können Sie mal bitte Zahlen nennen?
Ja, also bei den Arten muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt paradoxerweise eine Liste der Vogelarten Deutschlands. Das sind zurzeit so ungefähr 260 Arten. Und diese Liste wird in der Tat nicht kürzer, die wird länger. Weil jedes Jahr ein paar neue Arten dazukommen. Entweder sind es Arten, die durch die Klimaerwärmung zuwandern oder die irgendwo ausgebüxt sind und jetzt im Zuge der Klimaerwärmung bei uns leben können. Beispiel etwa die Gelbstern-Amazone in Stuttgart.
Papageien,
genau. Dann haben wir die Alexander-Sittiche und die Halsband-Sittiche.
Das heißt, ich habe gerade was Falsches gesagt. Es gibt gar nicht weniger Arten.
Die Arten nehmen zu. Und es gibt natürlich auch ein paar Arten, die bei uns inzwischen ganz ausgestorben sind, die ursprünglich da waren. Das sind ungefähr 10 verschiedene Arten. Die Blauracke hat früher in Deutschland gebrütet, gibt schon lange nicht mehr. Der Steinspelling hat gebrütet, die Zwergtappe hat gebrütet, der Schlangenadler, die sind alle weg. Aber dafür sind natürlich dazugekommen Nilgans und Rossgans und Kanadagans und wie sie alle heißen. Deswegen sagen manche Politiker, was wollt ihr denn? Die Vogelliste wird jedes Jahr ein Stück länger. Das ist richtig. Aber was viel schlimmer ist und viel wichtiger, die Menge der Vogelindividuen wird jedes Jahr geringer. Und da sieht es wirklich finster und dramatisch aus. Wir haben seit 1800 bis heute 80% der ehemals in Deutschland lebenden Vogelindividuen verloren. 80%.
Woher wissen Sie das?
Das wissen wir, weil natürlich sehr genaue Zählungen vorgenommen worden sind. Und weil die Vogelkundler schon immer mit Argusaugen auf die Bestände geguckt haben. Früher weniger aus Vogelschutzgründen, sondern jetzt kommen wir wieder zurück zum Vogelessen, weil das Vogelfressen immer schwieriger wurde. Und deswegen hat unser Altmeister der Vogelkunde, Herr Naumann, bereits 1849 eine interessante Arbeit geschrieben mit einem sehr lustigen Titel »Beleuchtung der Klage über die Verminderung der Vögel in der Mitte von Deutschland«. Was war passiert? Die Bauern waren zu ihm gekommen und haben gesagt, Herr Naumann, was ist eigentlich los? Früher konnten wir am Sonntagmorgen ohne weiteres 60, 100 Kohlmeisen fangen und ein ordentliches Essen mittags machen und 20 Nachtigallen und so weiter. Und wenn wir jetzt rausgehen, fangen wir nur noch einen Teil. Die Rebhühner haben abgenommen und so weiter. Also hat er sich mal damit beschäftigt und hat festgestellt, es stimmt, viele Vogelarten nehmen ab 1849.
Wollte ich gerade sagen, also das ist ja über 150 Jahre
her.
Das heißt, seit über 150 Jahren nehmen die Bestände bei uns ab.
Ja, wir können sagen, seit 1800 ungefähr nehmen Vogelbestände ab. Damals war das eine sehr geringe Abnahme. Ich habe jetzt mal so die Zahlen eruiert, so gut es möglich ist. Die Abnahme hat von 1800 bis 1950 ungefähr 15% betragen. Merklich, aber nicht übermäßig viel. Aber von 1950 bis heute 65%. Das heißt, ein Absturz, ein Populationseinbruch unglaublicher Stärke.
Ich kenne Leute, die das nicht glauben und die sagen, auch bei uns im Garten, das ist doch wirklich ein reges Treiben da, das kann nicht sein, dass es da weniger Vögel gibt.
Das sind aber ganz dumme, muss man schlicht und ergreifend sagen. Weil inzwischen ist es so, dass nicht nur die Ornithologen, die sich ernsthaft mit Vögeln beschäftigen und zählen und Zahlenreihen weit zurückkennen, feststellen, dass es weniger werden, sondern auch die ganz normale, mit offenen Augen durch die Landschaft gehende Bevölkerung. Ich bin ganz erstaunt, was in den letzten 10, 20 Jahren Leute zu mir kommen, die Schrebergärten haben oder Landwirte, die mit dem Traktor draußen fahren und sagen, sag mal, Herr Bertolt, kann das sein? Also ich meine, das ist so, dass man, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren, da sind noch Schwärme von Stare rumgeflogen in der Wiese und jetzt habe ich da nur wenige und meine Schwalbe, da hat ja bloß noch ein paar wenige Paare. Mauersegler habe ich schon lange keinen mehr gesehen und in meinem Haus wäre viel weniger Meise am Futterhäusel wie früher. Das ist heute, kann man sagen, Common Sense. Und die paar wenigen, die heute noch das Gegenteil behaupten, das sind wirklich, muss ich sagen, relative Dummköpfe, die also alles andere als mit offenen Augen in der Natur unterwegs sind. Der Rückgang der Vögel ist so dramatisch, dass ihn heute die normale Bevölkerung, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hat, sieht, hört und spürt.
Was sind die Gründe für den Rückgang?
Die Gründe für den Rückgang, da gibt es einen Hauptgrund bei uns und das ist die übermäßig intensiv betriebene Landwirtschaft, die heute so intensiv ist, dass wir im Grunde genommen Monokulturen haben wollen, also reine Maisfelder, reine Weizenfelder, reine Kartoffelfelder. Da drin soll kein einziges Unkraut, ich nenne es jetzt mal so stehen, früher Wildkräuter genannt, die Nutzpflanzen so dicht wie irgend möglich bis an den letzten Feldweg ran, der dann möglichst auch noch geteert ist. Da drin hat außer diesen Nutzpflanzen kein anderes Lebewesen mehr Platz. Kein Wildkraut, kein Unkraut und damit natürlich auch kein Insekt und damit natürlich auch kein Vogel, der ja irgendwie diese Pflänzchen und diese Insekten und so weiter gebraucht hat, um da drin zu leben. Und deswegen sterben flächendeckend die Rebhühner aus und die Feldlerchen und die Brachvögel und wie sie alle heißen. Und in den übrigen Bereichen sieht es nicht besser aus. Wenn ich denke, unsere Obstanlagen am Bodensee 25 Mal im Jahr gespritzt, da findet keine Kohlmeise mehr Futter, um aufzuziehen.
Das heißt, sie finden keine Insekten mehr für die Jungen, sie finden auch keine Sämereien mehr für sich selbst. Ist es dann so, dass die Vögel verhungern?
Viele Vögel verhungern. Und vor allen Dingen macht sich das bemerkbar bei der Jugendsterblichkeit in den Nestern. Es geht aber noch viel weiter. Wir haben heute eine ganze Reihe von Vögeln, und darüber gibt es bereits wissenschaftliche Arbeiten, die kommen aus Afrika zurück, gehen in eine Streuobstanlage, schauen sich um nach einem Nistplatz, den finden sie vielleicht, eine Höhle, wo sie brüten würden. So, jetzt sollten sie sich eigentlich vorbereiten auf die Eiablage. Dazu brauchen sie Insekten, um die Eier heranzubilden und stellen fest, die gibt's ja hier gar nicht. Das heißt, die können gar kein Gelege zeitigen. Wenn sie Glück haben, finden sie dann doch woanders noch so viel, dass sie noch ein Gelege zeitigen können, brüten das aus, jetzt sitzen die Jungen im Nistkasten, kommen ein paar regnerische Tage, das Futter reicht hinten und vorne nicht und die Jungen im Nistkasten sind tot. Das ist heute etwas, was wir ganz, ganz häufig beobachten.
In unserer reichen Landschaft verhungern die Tiere?
Ja, verhungern die Tiere. Einmal, weil es keine Insekten hat. Und jetzt vielleicht nochmal zu den Zahlen. Ich habe vorhin gesagt, die Vögel haben um 80% abgenommen von 1800 bis heute. 80%. Einen Bodensatz von 20% haben wir noch. Die Insekten haben um 80% abgenommen in den letzten 30 Jahren. Also die haben einen viel stärkeren Absturz erreicht als unsere Piepmetze. Und bei denen geht es auch mit galoppierender Schwindsucht weiter. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, werden wir in den nächsten 10 Jahren das Gros unserer Wildbienen, Heuschrecken, Schmetterlinge und so weiter vollständig verlieren. Und dann wird es auch nicht nur für die Vögel prekär, sondern dann wird es auch für uns, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, höchst interessant, wie wir werden versuchen, die Kurve zu kratzen. Denn wir brauchen Insekten zum Überleben.
Anfangs haben Sie gesagt, es war die Landwirtschaft, die den Boden bereitet hat, beziehungsweise das Feld bereitet hat für diese enorme Vielfalt an Vogelarten, die bei uns brüten und für diese vielen Vögel. Jetzt ist es die Landwirtschaft, die den Vögeln die Lebensgrundlage nimmt. Man könnte doch einfach auch mal sagen, das ist ein geregeltes Auf und Ab.
Könnte man sagen, ja, genau. Aber ich will mal so sagen, wenn wir zurückfahren würden auf das, was wir vor 1800 gehabt haben, könnte man sagen, dann haben wir den Status wieder eingerichtet, den wir vorher mal hatten. Aber wir sind ja inzwischen weit darüber hinaus. Wir gehen ja dazu über, die Reste auszurotten. Und das geht natürlich nicht gut. Denn auch die Landwirtschaft, die wir am Anfang betrieben haben, war unbedingt abhängig von einer reichhaltigen Artenvielfalt von vielerlei Insekten, die andere Schadinsekten bekämpfen und so weiter und so fort. Während wir jetzt darauf aus sind, praktisch Monokulturen einzurichten, die insgesamt nachher ein Ökosystem bedeuten, in dem nur noch 5, 6 Arten vorkommen. Mais, Weizen, ein paar Kartoffeln und so weiter. Und das ist auf Dauer auch für uns nicht stabil zu halten. Wenn da irgendeine Krankheit oder so reinkommt, kriegen wir Flächenbrände und dann ist unsere Nahrungsgrundlage Anlage dahin. Also das ist absolut lebensgefährlich.
Was denken Sie denn, wie die Bauern heute arbeiten sollten? Sollten die sich aus dem allgemeinen Fortschritt ausklinken und wie früher im Mittelalter wirtschaften?
Also ich habe jetzt sozusagen den Hauptschuldigen ausfindig gemacht. Nicht nur ich, das machen alle, die sich damit beschäftigen. Das ist die Landwirtschaft. Aber damit ist noch lange nicht gesagt, dass diejenigen, die Landwirtschaft betreiben, die Schuldigen sind. Die Landwirte können im Grunde genommen nichts dafür. Die Landwirte, die ja immer weniger werden, wir haben jetzt gerade wieder gehört, dass in den nächsten 10 Jahren wieder 20% der Höfe schließen werden. Zum Schluss haben wir noch ein paar ganz wenige Großbauern übrig, die riesige Ländereien bewirtschaften müssen. Das sind im Grunde genommen Menschen, die inzwischen von der Gesellschaft mehr oder weniger fallen gelassen worden sind. Ich sage oft, eigentlich sind die paar Landwirte, die wir heute haben, die zum Teil als Nebenerwerbslandwirte abends um 10, 11 noch mit dem Traktor fahren müssen, nach ihrem Beruf, den sie gehabt haben, um ihre Flächen zu betreiben, um Gottes Willen, unsere Nahrungsmittel zu beschaffen und so weiter, die am Sonntag behupt werden, wenn sie es wagen, mit ihrem Wagen Heu heimzufahren, wenn gerade die ganze Spaßgesellschaft nach Hause zurückfahren will und so weiter. Das ist ja schon fast eine niedere Kaste. Und das heißt, wir haben im Grunde genommen als gesamte Gesellschaft die Einstellung zu unseren landwirtschaftlichen Produkten und damit auch zum Landwirt und zur Landbewirtschaftung völlig verloren. Bei uns ist nur noch billig, 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 egal woher, egal wie. Wir hören schon in der Reklame immer, wenn uns wieder mitgeteilt wird, wo wir am Samstagmorgen noch billigeres Hähnchenfleisch bekommen können, weil die Sachen überhaupt gar keinen Wert und Stellenwert mehr haben. Das heißt, wir sind diejenigen als Gesamtgesellschaft, die auch die Landwirtschaft vollkommen pervertiert haben. Und da muss angesetzt werden. Nicht beim einzelnen Landwirt. Der kann gar nicht anders. Wenn der heute nicht eine Riesenfläche intensiv bewirtschaftet, dann ist er bankrott. Dann geht der Betrieb vor die Hunde. Deswegen sind ja auch ganz viele Junglandwirte, die sagen, Papa, meinst du, es hat einen Sinn, dass ich euren Hof übernehme? Das sind viele Landwirte, die sagen, obwohl wir inzwischen 100 Hektar Land beieinander haben, muss ich dir abraten. Du wirst auf keinen grünen Zweig kommen. Mit dem, was an modernen Maschinen und so weiter benötigt ist, wirst du aus der Schuldenfalle nicht rauskommen. Als ich studiert habe, Geografie 1959 in Tübingen, haben wir damals gelernt, dass die minimale landwirtschaftliche Fläche in Baden-Württemberg, die eine kleinere Landwirtsfamilie wohl ernähren kann, beträgt 4,5 Hektar. Damals war die Welt noch in Ordnung. Da hat man noch mit der Sense gemäht, da konnten noch die Lerchen singen, da konnten die Marienkäferchen fliegen und so weiter. Wenn Sie heute 100 Hektar haben, ist das keine Garantie mehr, für eine Landwirtschaftsfamilie zu überlegen. Da stimmt was nicht mehr. Da sind wir auf einem völligen Irrweg. Und da können wir aber nicht den Landwirt verteufeln, sondern da müssen wir die Leute verteufeln, die sagen, Essen darf bei mir höchstens noch 1% des Monats einkommen. Und wenn ich für ein Hähnchen mehr als 2 Euro bezahlen muss, ist das kein Hähnchen, sondern Luxus für mich. Früher waren wir froh, wenn man sich einmal in der Woche ein Hähnchen für die Familie leisten konnte. Heute können Sie praktisch alle 10 Minuten sich ein Hähnchen kaufen und es fressen. Und da sind wir auf dem Holzweg.
Professor Peter Berthold, früher Leiter der Vogelwarte Radolf Zell, heute im Ruhestand. Herr Berthold, Sie machen sich stark dafür, dass Vögel das ganze Jahr über gefüttert werden, auch im Sommer. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ganz einfach. Wir haben festgestellt, dass unseren Vögeln draußen in der freien Natur mehr und mehr das Futter ausgeht. Über Insekten haben wir schon gesprochen. 80% Verlust in 30 Jahren, brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Viele Vögel schaffen einfach nicht mehr das Futter herbei. Mit Sämereien sieht es nicht viel besser aus. Riesige Gebiete ohne ein einziges Wildkraut. Ich habe mal ausgerechnet, allein in den Weizenfeldern Deutschlands sind seit 1950 durch die Herbizidspritzung der ganzen Wildkräuter, heute genannt Unkräuter, über 1 Million Tonnen an Sämereien verloren gegangen. 1 Million Tonnen in Deutschland, was früher als Futter zur Verfügung stand für Rebhühner, Feldlerchen, Grauammern und so weiter und so fort. So, und das Einzige, was wir heute machen können, wir können nicht draußen sagen, wir sehen überall irgendwas dazwischen. Das ist gar nicht machbar, das wird sofort totgespritzt. Aber wir können Fütterung einrichten und da können die Vögel hinkommen, etwa wie an der Tafel, die armen Leute, die nichts zu essen haben, und können sich dort ihr Futter holen und damit gut überleben.
Ich habe ein Buch zu Hause und da habe ich den Satz gelesen, Zufütterung macht Vögel so behäbig, dass sie einer Wohlstandsverwahrlosung anheimfallen. Was sagen Sie dazu?
Das sind Schreibtischtäter, die irgendwo, ich fürchte, sehr rund und wohlgenährt sitzen und von ihrer Pommes-Frites-Mentalität aus zum Kugelschreiber gegriffen haben, ohne aber mal rauszugucken, wie es draußen in der Natur aussieht. Kein Vogel ist so dumm wie solche Schreiberlinge. Der holt sich das Futter an der Futterstelle, ist froh, dass er das hat, um damit dann so viele Insekten zu sammeln, dass er wenigstens seine Jungen durchbringt.
Auch der NABU, Naturschutzbund Deutschland, lehnt diese Ganzjahresfütterung ab und die sagen, die Natur ist doch kein Zoo.
Ja, da muss man allerdings sagen, das war ungefähr gestern und vorgestern der Fall. Jetzt nach diesen ganzen Kalamitäten der letzten Jahre, der Einbruch auch bei Meisen und so weiter, gibt es nur noch ganz wenige Leute beim NABU, die sich wirklich dagegen verwahren. Und denen wird das Maul sicherlich in nächster Zeit gestopft werden, weil die Leute sagen, ja, was kann man denn noch Dümmeres daherreden, wenn man sieht, dass die Meisen draußen statt 10, 12 nur noch ein, zwei Junge großkriegen, aber mit einer Fütterung das Doppelte und Dreifache großkriegen. Also das wird sehr schnell verstummen.
Sie haben ja ein Buch dazu geschrieben, zu der Vogelfütterung ganzjährig. Und als ich das gelesen habe, dann kam es mir erst so ein bisschen fremd vor. Sie sind ein hochrenommierter Wissenschaftler, kümmern sich jetzt um sowas, was mir läppisch vorkam, wie die Vogelfütterung. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Das ist ganz einfach. Uns hat der heilige Zorn ergriffen. Ich habe mich früher eigentlich mit Vogelfüttern auch relativ wenig beschäftigt. Habe natürlich gesehen, dass die Nahrungssituation für die Vögel immer dramatischer wird. Und dann kam eine Broschüre auf den Tisch vom BUND, Vögel im Winter, wo drin stand, dass also Vögel, die gefüttert werden an Fütterungen, eingehen, sich Krankheiten holen. Gab es sogar einen Satz, der ungefähr so lautete, nur der Vogel kommt durch, der nicht das Pech hat, im Laufe seines Lebens so eine Futterstelle zu finden und sich dort falsch zu ernähren. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt ist Schluss. Das ist das Ende der Fahnenstange. Jetzt werden wir mal gucken, was es an Literatur gibt. Und ich war ganz erstaunt, was es für viele hervorragende wissenschaftliche Arbeiten in England, aber auch in Deutschland gibt, die zeigen, wie viel Positives Zufüttern bewirkt. Früheres Brüten, mehr Eier, kräftigere Junge, längeres Überleben und so weiter. Und da haben wir gesagt, so, das müssen wir mal in einem ordentlichen Buch zusammenfassen. Inzwischen haben wir sehr viele eigene Versuche durchgeführt. Und jetzt habe ich plötzlich festgestellt, das ist ein ganz spannendes Thema auch für die Forschung. Zurzeit bin ich ganz stark involviert. Wir besendern Vögel und gucken, von wie weit die kommen und was sie davon haben und so. Also da könnte man eine ganze junge Generation von Doktoranden mit beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie übrigens ja bei uns auch. Gesunde Ernährung. Ein super Thema.
Wäre es denn nicht sinnvoller, die vielen Millionen Euro, die jedes Jahr für Sonnenblumenkerne und Meisenknödel ausgegeben werden, dass man die tatsächlich in Schutzgebiete investiert?
Wenn wir die Möglichkeit hätten, die Schutzgebiete in relativ kurzen Abständen zu machen, sodass sie von vielen Vögeln erreicht werden können, ja. Aber das ist derzeit gar nicht möglich. Wir haben ja die Flächen gar nicht, um an die dran zu kommen. Außerdem ist natürlich so, das können Sie an einigen wenigen Plätzen machen mit dem riesen Aufwand. Die Vögel brauchen aber flächendeckend Futter, weil ich will mal sagen, in der Weberstraße in Zittau oder sowas nutzt dem Vogel nicht, wenn bei Dresden ein schönes großes Schutzgebiet ist. Und die Vogelfütterung ist etwas, was jedermann, jederzeit ab morgen machen kann. Und wenn es wenigstens in jedem Dorf jemand macht, werden die allermeisten Vögel erreicht. Die Amerikaner zum Beispiel praktizieren, das ist ein sehr schönes Buch herausgekommen über das Füttern, und die erreichen inzwischen 10% ihrer Vögel in Amerika mit solchen Fütterungen. Und das bringt was.
Aber auf Dauer bringt es ja nichts.
Das würde sogar auf Dauer was bringen. Natürlich wäre es schön, wenn wir es auf Dauer erreichen könnten, in der gesamten Fläche des Landes wieder mehr Ökologie einzubringen. Aber das ist ein weiter Weg. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt hergehen und wollten 10% der Maisäcker zurückführen in vogelfreundliche Natur.
Sie haben den ersten Schritt auf diesem Weg gemacht. Sie haben einen Biotopverbund gegründet. Erklären Sie bitte, um was es da geht.
Ja, also uns war klar, was nicht mehr geht, ist die gesamte landwirtschaftliche Fläche wieder, sagen wir mal, ökologisch zu gestalten wie in den 50er Jahren mit ganz viel Kornblumen, Mohnblumen und so weiter. Futter für alle sozusagen, das geht nicht mehr. Dazu sind die Drücke von Nahrungsmittelbedarf, Energie und so weiter viel zu groß geworden. Aber was wir uns überlegt haben ist, es müsste eigentlich möglich sein, Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen, die wenig bringen, sogenanntes Unland. Und irgendwelche Böden und so weiter, die nicht viel abwerfen, und dort ganz neue Biotope einzurichten. Und wenn wir das schaffen würden, sagen wir mal im Umfeld jeder einzelnen Gemeinde, dann könnte das ein Weg sein, wieder Biotope einzurichten, die vielleicht eines Tages sogar diese Futterstellen wieder überflüssig machen. Und das machen wir jetzt. Das haben wir jetzt begonnen und das geht auch sehr gut voran. Und jetzt auch erfreulicherweise in ganz Deutschland. Aber das dauert natürlich nicht. Wir haben 11.000 Gemeinden in Deutschland. Wir haben jetzt hier am Bodensee in einem Großversuch Biotopverbund Bodensee über 100 solche Bausteine geschaffen. Bis wir 11.000 in Deutschland haben werden, das wird schon ein paar Jährchen gehen. Da bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob ich dann noch rumlaufe, bis das eingerichtet ist. Und solange können die Vögel nicht warten. Die leben ja nur 1-2 Jahre.
Der Naturschützer und Vogelkundler Professor Peter Berthold. Vor über 50 Jahren ist das Buch erschienen, Der stumme Frühling. Ein Weltbestseller, hat schließlich auch die globale Umweltbewegung in Gang gesetzt. Dieses eine Buch, es führte auch dazu, dass das Gift DDT verboten wurde. Rachel Carson hat es geschrieben. Ich lese mal vor. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Wohin waren die Vögel verschwunden? Es war ein Frühling ohne Stimmen. Rachel Carson, der stumme Frühling. Kann man sagen, jetzt ist es soweit?
Soweit ist es nicht. Aber es ist deutlich leiser geworden bei uns. Überall, in der Feldflur, im Wald. Kein Wunder, wenn wir 80% der Vogelindividuen verloren haben, macht sich das natürlich bemerkbar. Und da komme ich wieder zurück auf das, was ich gesagt habe. Leute, die mit offenen Augen und Ohren durch die Natur gehen, merken das. Und schon seit langem, wie viele Landwirte sind auf mich zugekommen und sagen, Herr Berthold, früher, nach der Brutzeit, da hat man die starren Lärmen gehört und so weiter. Und morgens war ein Gesang und ein Krach aus dem Wald heraus. Und heute bin ich froh, wenn ich eine Singdrossel höre. Also das ist inzwischen bereits hörbar geworden. Eigentlich muss man sagen, man hört sie nicht mehr, es ist leise geworden. Und wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann sind wir nicht mehr allzu weit davon entfernt, dass zumindest in einer ganzen Reihe von Gebieten das zutrifft, was Rachel Carson geschrieben hat.
Das bedeutet ja eigentlich auch, Ihre ganze Forschung hat den Vögeln eigentlich nichts genutzt. Noch nie haben wir so viel über Vögel gewusst und gleichzeitig, es werden immer weniger.
Das ist irgendwo sehr frustrierend und ist auch ein Paradoxon, dass wir eigentlich in einer seltsamen Situation sind. Forschungsergebnisse so viel wie nie, auch Forschungsmöglichkeiten. Wir können heute fast alles machen, was wir wollen. Vögeln kleine Sender anhängen, sie auf Schritt und Tritt verfolgen bis Südafrika. Aber wir können nicht verhindern, wenn sie in Ägypten in eine Vogelfanganlage hineinfliegen, die 800 Kilometer lang ist, so lang wie Deutschland. Und jedes Jahr 5 Millionen Zugvögel rausfangen, die einfach gefressen werden. Oder wenn sie irgendwo in Äthiopien auf der Strecke bleiben, weil dort so riesige Gebiete so dürr sind, dass sie kein einziges Insekt mehr finden. Kein einziges grünes Blatt oder eine Beere, wo die Skelette von den ganzen Haustieren rumliegen, durch die globale Klimaerwärmung, vor denen dann ein Herr Trump sagt, die gibt es überhaupt gar nicht. Das sind natürlich ganz schauerliche Entwicklungen, die nicht vorherzusehen waren. Und da müssen wir sagen, sind die Forschungsergebnisse zwar für uns hochinteressant, aber für die, denen wir eigentlich mal helfen wollten, sind sie bis jetzt wirkungslos. Und da wird es höchste Zeit, dass wir jetzt mal innehalten und sagen, wir sollten eigentlich im Augenblick gar nicht wie die Irren weiterforschen, sondern erstmal gucken, dass unsere Forschungsergebnisse umgesetzt werden. Das gilt eigentlich übrigens für alle Bereiche. Wir haben Bände voll Erkenntnisse und setzen im Grunde genommen davon nichts um, sondern machen häufig eher das Gegenteil.
Also Sie sind jetzt ein alter Mann, haben ein langes Forschungsleben hinter sich. Eigentlich haben Sie sich in eine falsche Richtung bewegt. Sie hätten Vögel schützen sollen.
Gut, das große Problem ist, dass, sagen wir mal, bis vor 20, 30 Jahren haben auch wir ja nicht absehen können, wie ernst die Lage wird und wie schnell es tatsächlich geht. Sonst hätten wir unter Umständen müssen früher die Weichen anders stellen. Das ist gar keine Frage. Aber das gilt natürlich für viele Bereiche, dass wir eigentlich von vielen Sachen regelrecht überrollt worden sind. Und dann muss man weiterhin dazu sagen, ich habe sicherlich als einer der allerersten angefangen, auf diese Dinge hinzuweisen. Ich habe 1973 bereits eine sehr ketzerische Arbeit in den Mittal- und Max-Planck-Gesellschaft geschrieben, die mich damals fast meine Stelle gekostet hat. Damals hat alles, was um mich rum war, gesagt, Mensch, wie kannst du sowas schreiben? Du bist doch noch gar nicht sicher. Und vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm und so weiter. Da gab es null Unterstützung, sodass ich mir selber auch immer wieder sagen musste, Mensch, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg oder haben die anderen vielleicht doch recht? Also es ist ja noch gar nicht lange her. Und erst jetzt haben wir eigentlich sozusagen eine breite Bewegung auf beider Front.
Auch mit Ihrem Biotopverbund?
Auch mit dem Biotopverbund, ja.
Das heißt, das ist ein Zukunftsprojekt?
Das ist ein Zukunftsprojekt und das kann Hoffnung machen. Und es wird eine ganz spannende Frage, was schneller gehen wird, die Einrichtung neuer Biotope. die Rettung von sehr viel Artenvielfalt oder das weitere Zerwirtschaften unserer belebten Natur durch immer noch viel Unvernunft, Riesenbaugebiete, Straßenvorhaben und so weiter. So wie wenn Land überhaupt gar keine Rolle spielen würde und wir alles im Überfluss hätten, obwohl wir eigentlich im Grunde genommen jetzt anfangen müssten, mal unsere Schätze neu zu bewerten.